Ich möchte von meiner Seite auch ganz herzlich begrüßen und ich freue mich auch, dass wir heute so als zwei Gemeinden zusammen sein können. Gemeinde vom Gibel, herzlich willkommen. Wir haben kürzlich einmal einen Brunch gehabt, die beiden Gemeindeleitungen zusammen. Und das war für mich ganz ein schöner Moment gewesen, oder ein wertvoller Moment gewesen, weil wir sehr viel gehört haben oder wo mich sehr ermutigt hat, was Gott wirkt und wo auch für uns ein Unterwegssein eine enorme Ermutigung war diesen Morgen. Herzlich willkommen also. Ich möchte am Anfang beten, bevor ich nachher gerade einsteigen möchte, in einem Text, der mich sehr beschäftigt oder wo uns zwei Momente oder zwei Sachen möchte ich daraus herausnehmen heute Morgen. Zwei Sachen, die mein Herz höher lassen. Aber ich bete zuerst. Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir jetzt so vor dir sein können. Und danke, dass du ein Gott bist, der zu uns reden möchte, unsere Herzen ins tiefste Innen ansprechen und unsere Leben auch prägen und verändern. Und wir wollen uns dir öffnen. Wir wollen dir auch, wenn wir jetzt so vor dir sind, sagen, wir sind parat dazu. Danke vielmals, dass du unter uns wirkst. Amen. Ich lese aus dem Epheser 3, die Verse 7 bis 12, einen Abschnitt da aus dem Brief, wo der Paulus schreibt, wo das Hauptthema gemeint ist. Und ich will, wie gesagt, zwei Beobachtungen aus diesen Versen raus, heute rausstreichen. Dass ich ein Diener der frohmachenden Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Ein Text, der es in sich hat. Zwei Beobachtungen. Das eine, was der Paulus da rausstreicht und was der Paulus da sagt, ist, dass er sagt, er hat einen Auftrag bekommen, über das zu reden, was für einen unermesslich grossen Reichtum in Jesus Christus steckt. Und wir durch Jesus Christus haben. Das ist das eine, was er rausstreicht. Im Kolosserbrief schreibt es ganz ähnlich und er sagt, in ihm, in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und jetzt, wenn wir das nicht wüssten, und ich euch würde die Frage stellen heute Morgen, wer ist die Person, die ihr sagt, das ist der weiseste Mann, der je auf dieser Welt gelebt hat? Dem, den ich gerne zuhören würde, dem, den ich gerne würde, immer wieder lehren von ihm, von dem, wo ich gern würd prägt sie bis tiefst innen. Der, wo ich gern würd um Rat fragen, auch an so einem Sonntag, wo Abstimmung ist und über manches beschlossen wird. Der, den ich wirklich als mein Lebenstrainer haben möchte, der, der mich durch und durch dürfte prägen, wer wäre das? Der Obama? Oder sonst irgendein Politiker, irgendein weiser Mann? Wer wär's? Wenn euch die Frage gestellt worden wäre, bevor ich jetzt den Epheser-Text gelesen hätte, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer hätte ihr gesagt? Für den Paulus war das so klar gewesen. Der hat nicht auf irgendjemanden nur tippet, sondern der hat gesagt, und der ist wirklich der, der mein Leben prägt, der mein Leben immer mehr prägen soll und dem, wo ich wirklich möchte, zuhören, dem, wo ich möchte, hören. Er ist es, in dem alle Weisheit steckt, wo mein Leben wirklich reich macht. Reich und voll. Weil durch ihm seine Weisheit mein Leben geleitet wird. Mein Unterwegssein. Und das nicht nur mager und knapp, sondern wirklich in der Fülle. Der Paulus war überzeugt davon. Und zwar so fest, dass er nicht nur Fan von Jesus war, sondern dass er Nachfolger war. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger? Was macht ein Fan aus? Und was macht ein Nachfolger aus? Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Und ich denke jetzt nicht nur an die Eishockey-Fan von Langnau, die sind ja gerade ein in einer schwierigen Situation. Was macht ein Fan aus? Und was macht ein Nachfolger aus? Soll ich euch verraten, von was ich Fan bin? Manche denken vielleicht, das ist nicht so ganz gut. Die Formel 1 ist etwas, das mich sehr begeistert. Ja, aber nicht nur, weil es schnelle Autos sind, sondern weil man aus Formel 1 ganz viele Sachen entwickelt hat, die uns heute in der Autoindustrie oder auch sonst und als Lastwagenchauffeur sogar prägt hat und verändert hat, das Fahren und all das. Nicht nur wegen dem, also wegen der Geschwindigkeit bin ich Fan von Formel 1, sondern auch, was dahinter steckt. Aber was macht jetzt den Unterschied aus zwischen einem Fan und einem Nachfolger? In der Regel ist es so, dass ein Fan, nachdem das Spiel fertig ist im Fernsehen oder im Stadion, das Spiel fertig ist, das Formel 1-Rennen vorbei ist, was macht man? Man schaltet aus, man ist in der Kürze wieder in seinem Alltag. Ein Nachfolger ist ganz anders. Sportfan verlassen das Stadion und sind wieder zurück in ihrem Alltag als einfach Martin Hunziker, ohne Formel 1, ohne Ferrari in der Garage, nur ein Velo. Nein, ich habe auch noch ein Auto. Aber nicht so schnell. Jesus-Nachfolger lassen sich von Gottes Geist prägen, und zwar so stark, dass sie sagen, ich will verändert werden. Ich bin unter anderem auch noch Fan von Blasmusik. Und gestern Abend hat es mich wieder neu gepackt, was ein Posaunist kann. Aber ich wäre noch nie, nicht einmal im Traum, auf den Gedanken gekommen, selber Posaune zu spielen. Das ist der Fan. Der Nachfolger von Jesus sind Menschen, die sagen, ich weiss, dass Jesus in mir lebt und Jesus sagt, du wirst das tun, was ich auch da habe. Ich werde dein Leben so prägen, so tief verändern, dass ich dir die Wesenszüge von mir, sagt Jesus, nicht nur als Fan auf einem T-Shirt steht, sondern wirklich dein Leben prägt und dein Leben verändert. Jesus will keine Fans. Definitiv nicht. Er will Menschen, die sich ganz wirklich auf ihn ausrichten. Menschen, die sich von ihm so prägen lassen, dass sie anfangen zu wachsen in dieser Art, wie Jesus selber ist. Wo Leben wirklich neu wird. Und um das geht's. Der Paulus sagt, und das ist ganz interessant, was er da betet. Ich bete, dass er euch aus seinem grossen Reichtum, da wären wir wieder bei dem Stichwort, aus seinem grossen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Für was betest du, wenn du für deinen Nachbar betest, für deinen Freund, für den, der jetzt gerade neben dir sitzt im Gottesdienst? Für dich selber? Für was? Für Gesundheit? Gutes Wetter, Prüfungen, die gelingen. Das sind alles gute und wichtige Sachen. Aber beten wir auch für das, was der Paulus da uns zeigt. Beten wir für das, dass wir innerlich stark werden. Das meint mehr als nur Bekehrung. Jesus ins Herz aufnehmen. Innerlich stark werden meint mehr. Beten wir für das. Beten wir für ein Wohnen. Nicht nur auf der Durchreise soll Jesus sein. Wir haben die Heimen immer ein paar Matratzen parat. Und wenn jemand kommt, dann führen wir die Matratzen führen und man kann sofort ein Nachtlager haben. Am nächsten Tag ist er ja wieder weiter. Jesus will nicht nur in der Durchreise immer so am Sonntag schnell bei uns vorbeikommen. Und am Montag ist er schon wieder weiter. Und am Sonntag kommt er dann wieder. Beten wir darum, dass Jesus wirklich in uns wohnt. Und er bringt es noch stärker, wohnt in unserem Herz. Das ist unsere Zentrale. Da, wo Gefühl, das Denken, das Willen, das Handeln entsteht. Beten wir darum, dass Jesus dort in unserem Herz wohnt. Immer mehr heisst es da. Immer mehr soll er wohnen. Immer mehr den Raum wirklich einnehmen und gestalten. Spüren wir etwas, was ein Unterschied ist zwischen Fan und Nachfolger? Da passiert Veränderung. Wenn wir so für Menschen, für uns selber beten, nimmt Jesus das Gebet ernst. Und es passiert in unserem Leben Veränderung. Der Paulus sagt, ich lebe. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe mein Leben im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Haben wir es noch in Erinnerung? Abmagerungskur von unserem eigenen Ego. Wenn wir so anfangen zu beten, wird Gott in unserem Leben Veränderung schenken. Nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Haben wir dazu ein Ja? Darf Jesus wirklich nicht nur mein Herr, mein Erlöser, sondern auch mein Fitnesstrainer, mein Lehrer sein? Darf Jesus der sein, der anfängt, an meiner Fitness ein paar Punkte aufzuzeigen? Darf er mein Lebenstrainer sein? Und wir spüren da etwas, das hat zu tun mit Leidenschaft. Darf meine innerste Leidenschaft, mein Innerste angesteckt werden von dem Jesus? Nicht nur angesteckt, sondern darf mein Innerste brennend leidenschaftlich werden. Als Nachfolger von ihm. Kennt man nicht das Wort mit ganzer Kraft, mit allem, was in dir innen steckt? Sollen wir Fan sein? Nein. Nachfolger. Mit ganzer Kraft. Oder sind wir vielleicht gleich lieber ein bisschen auf der vorsichtigen, auf der abwägenden Seite und wollen noch diese und jene Meinung auch noch einbeziehen und ja, nichts überstürzen? Machen wir ja dann immer noch. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es keine wirkliche Jüngerschaft gibt, keine wirkliche Nachfolge von Jesus gibt, ohne ihn als Trainer, ohne ihn als Lehrer. Und damit sage ich gleichzeitig auch, und es hat eine Folge, ja. Gleichzeitig sage ich, es gibt keine wirkliche Jüngerschaft, keine wirkliche Nachfolge von Jesus, ohne dass ich Schüler bin. Ohne dass ich Lernender bin. Ohne dass ich parat bin, mich zutiefst innen immer wieder neu verändern zu lassen, prägen zu lassen. Das lebenslang. Wenn ich sage, ja, Jesus, du darfst mein Lehrer sein, dann sage ich gleichzeitig, ja, Martin, ich bin Schüler. Haben wir ein Ja dazu? Manchmal haben wir einen eigenartigen Gedanken entwickelt, was Nachfolge ist. Und das kommt aus einem ganz guten Hintergrund. Nämlich, wir betonen, und die Bibel betont das auch, dass wir allein aus Gnade, wirklich nur aus Gnade, erlöst sind. Dass wir zu unserer Erlösung gar nichts dazu tun können. Gar nichts. Allein nur aus Gnade. Allein aus Glauben. Der Luther hat das geprägt. Das hat weitum unser Christsein geprägt. Aber wir sind zu einem eigenartigen Gedanken, gekommen dabei. Oder wir stehen immer wieder in der Gefahr, zu einem eigenartigen Schluss zu kommen. Nämlich, dass wir meinen, Gnade sei, und ich habe es da aufgeschrieben, Gnade ist nicht das Gegenteil von aktivem Einsatz oder von tiefer leidenschaftlicher Hingabe. Gnade ist nicht ein Stuhl zum Absitzen. Das Ruhebett. Gnade ist nicht unser Ruhebett. Gnade ist das Gegenteil von Verdienst. Wir können nichts verdienen. An unserer Erlösung, an unserer Rettung, an unserer Jüngerschaft können wir nichts verdienen. Das haben wir geschenkt bekommen. Durch Jesus Christus, wo all unsere Schuld, unsere Sünde auf sich genommen hat, und wir können sie der Vergebung annehmen und sagen, ja, ich brauche das. Ich habe es nötig. Und ich bin froh, dass ich aus deiner Gnade leben darf. Aber Gnade ist nicht ein Gegensatz zu leidenschaftlicher Hingabe. So schnell sind wir heute in einer Zeit, wo wir hören, nur nicht zu viel, nur nicht zu eifrig, nur nicht zu überladen, nur nicht fanatisch, nur nicht zu eifrig. Das Eigenartige ist, dass wenn wir in der Bibel nachblättern, wir ohne grosse Mühe Frauen und Männer können entdecken, die enormes, außergewöhnliches fertig gebracht haben oder geleistet haben. So muss ich sagen, nicht fertig gebracht, nicht erarbeitet, sondern gemacht haben. Der Paulus sagt zum Beispiel, und der Paulus ist einer, wir kennen ihn, wenn er trotz Leiden, körperlichem Leiden, enorme Reisen gemacht hat, enorme Strapazen auf sich genommen hat. Und der Paulus sagt, da bin ich in einem anderen Vers, der kommt dann später noch. Das ist auch gut. Der Paulus sagt im 1. Korinther 15, Vers 10, doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Aposteln. Doch nicht mir, nicht meiner Leistung verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die in mir wirkte. Der Paulus sagt, die Gnade, die Gott ihm geschenkt hat in der Erlösung, die ist in mir nicht wirkungslos geblieben. Die habe ich nicht schön eingeschlossen in ein frommes Kämmerli. Deren habe ich Raum gegeben. Und weil ich deren immer mehr Raum gegeben habe, ist der Paulus einer gewesen, der keine Mühe gescheucht hat, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Leidenschaftlich, brennend, ohne Rücksicht auf sich selber. Verstehen wir ein bisschen etwas? Wie Gnade in uns innen geradezu Motor wird. Energiequellen ist. Wenn wir als Gotteskind Nachfolger von Jesus sind, dann sind wir eingeladen, mit all unserer Kraft und mit ganzem Herz auch so zu leben, was wir durch Gottes Liebe geworden sind. Ganz nach unserem Mass, wie uns das so auch geschenkt ist. Nicht im Sinn von überbieten einander, das meine ich gar nicht, das meint die Bibel nicht. Die Bibel redet an Stellen, wo sie sagt, lebt das so, wie Gott das in euch ihnen geschenkt hat. Aber lebt es. Es soll zum Ausdruck kommen. Und darum kommen wir zu dem Vers jetzt, wo im 2. Petrus 3, Vers 18 steht, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und Jesus selber sagt, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden und ich wünschte, es würde schon brennen. Und später hat Jesus Gottes Geist als Feuer in die Menschen gegeben, die Nachfolger von Jesus sind. Und feurige Jesus-Nachfolger haben mit dazu beigetragen, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, auf Europa gekommen ist, zu uns, auf Langnau. Und Jesus sehnt sich danach, dass feurige Jesus-Nachfolger heute die frohe Botschaft weitertragen zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Menschen rundherum. Wahre Jüngerschaft bedeutet, dass wir in Gottes Wort, im Gebet, gerade auch im hörenden Gebet und in der Gemeinschaft mit Jesus-Nachfolger trainieren, wachsen und das umsetzen, was da drin steckt, wenn in Jesus wirklich die ganze Fülle ist und wir ganz und gar auf ihn setzen. Und sagen, ich will nicht nur Fan sein, sondern ich will Nachfolger sein. Und jetzt, als wäre es noch nicht genug, in diesen paar Versen, die ich gelesen habe, gibt es noch eine zweite Beobachtung, die mein Herz sehr hoch schlagen lässt. Also da poppert sie mir. Und zwar ist es der einfache Vers, Vers 10, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Man muss das so ganz langsam lesen. Wenn der Engel von Gott, wenn die Dämonen vom Satan fragen, was ist eigentlich das Wesen von Gott? Was ist seine tiefste Art? Was heisst Gnade? Woher schauen sie? Woher schauen die Engel? Woher schauen die Dämonen? Woher schauen die Macht und die Gewalten von der unsichtbaren Welt? Ja, auf die Gemeinde, danke. Auf die Gemeinde. Auf die Gemeinde. Jetzt, heute Morgen, auf uns. Wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir Lieder singen, wenn wir einander begegnen, wenn wir in Liebe aufeinander zugehen, wenn wir als zwei Gemeinden nicht nur Allianz, Entschuldigung, manchmal haben wir heute in unseren Welten so viele grosse Allianzen von Macht und grossen Wirtschaftsmächten und weiss nicht was, wo Allianzen schliessen, an den Tisch hückeln und viel miteinander reden. Aber unsere Welt braucht nicht Allianzen. Unsere Welt braucht Arbeitsgemeinschaften. Wenn wir als zwei Gemeinden, als Arbeitsgemeinschaft heute Morgen da sind und uns stärken und ausrüsten lassen, und uns neu bewusst werden, dass wir im Abendmahl Gottes Zusage haben von Erlösung, von Gnade, die ich brauche in meinem Leben, dann sind es Macht und Gewalt von der unsichtbaren Welt, die jetzt, heute Morgen wahrnehmen, was Gott wirklich ist. Das Wesen von Gott wird jetzt erkennbar. Wenn wir einander den Teller erreichen und sagen, auch für dich ist Jesus gestorben. Wenn wir das Brot geben und sagen, auch für dich hat er sein Leib brechen lassen. Wir sind Gottes Kind. Wir sind gehören zu seinem Leib. Wir, die ganz unterschiedlich sind, von ganz unterschiedlicher Geschichte und Herkunft da jetzt zusammen sind. Wenn die unsichtbare Macht, wenn die Engel von Gott, wenn die Dämonen vom Satan fragen, was ist Gnade, was ist Liebe von Jesus, dann sehen sie es. Heute Morgen bei uns hier in der Gemeinde. Versteht ihr, warum mein Herz klopft? Was für eine Ehre. Was für eine Würde. Ich kann nicht Jesus Nachfolger sein, ohne zu seinem Leib zu gehören. Es geht nicht. Es geht nicht. Du kannst nicht Jesus Nachfolger sein ohne Gemeinde. In dem Sinn wird die Bibel Gemeinde versteht. Am nächsten Samstag sind wir eingeladen zur Mitgliederversammlung und in der Kehrseite hat Martin Jutzius Vers aus dem Epheser 4, 1 bis 6 geschrieben. Und wir wollen hören, was dort steht. Lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern berufen hat. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander zu. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Und die Verse erinnern ganz fest an die Verse, die ich aus dem Kolosserbrief vor zwei Wochen mit euch angeschaut habe. wo es dort darum gegangen ist, die alten Kleider abzulegen. Der Paulus sagt, legt sie außerhalb von eurer Reichweite, dass ihr sie nicht mehr nehmen könnt. Tötet sie ab und nehmt ganz bewusst die neuen Kleider und zieht sie an und trainiert darin, das Leben, was ihr jetzt sind. Und wir haben dort auch festgestellt, die neuen Kleider, das sind Kleider, die ganz stark zu tun haben mit dem Nächsten in der Gemeinde. Fürsorge. Ein altes Kleid wäre hintenum reden. Geschwätz. Und die einen Kleider zerstören und die anderen Kleider bauen die Gemeinschaft und den Leib auf. Und manchmal erinnert es mich so ein bisschen an das Bild wie in unserem Garten. Wir kommen nur so ein bisschen am Rand dazu, unseren Garten zu pflegen. Aber eine Beobachtung, die können wir machen. Wir hätten gerne Gartenbeetchen ohne Unkraut. So, und jetzt gibt es eine ganz einfache Lösung. Alle Wochen am Samstag gehen wir durch den Garten und zehren das Unkraut aus. Das Dumme ist nur, es wächst immer wieder nach. Es gibt eine bessere Lösung. Wir pflanzen gute Pflanzen in diese Beetle. Und in dem Mass, wo der Salatkopf und der Blumenkohl wächst, nimmt er am Unkraut immer mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Und die Bekämpfung des Unkraut ist dann ganz einfach. Oder auch mal viel einfacher. Weil das Unkraut einfach keine Luft mehr hat. Genau so meint der Paulus, wenn er von neuen Kleidern redet. Genau so meint er, wenn er da im Epheser von dem schreibt. In dem Mass, wie wir die guten, die neuen Kleider anlegen, in dem Mass werden die alten Kleider in den Hintergrund gedrängt oder ganz werden wir darüber siegen. Lesen im Epheserbrief weiter, dort geht es dann ganz konkret und sagt, und wer lügt, der soll nicht mehr lügen, und wer gestohlen hat, der soll von jetzt an anfangen, redliche Arbeit tun, damit er sogar einem anderen geben kann. In dem Mass, wo wir Gutes tun, wird das andere zurückgedrängt. Und als Gemeinde haben wir immer wieder neu einen Übungsplatz, einen Trainingsplatz. Und wir sind eingeladen, da drinnen die Gnade von Gott in unserem Leben wirken zu lassen. So wie wir es gelesen haben. Gott zwingt uns seine Wesensart nicht auf. Sogar dann nicht, wenn er sagt, ich lebe in euch. Auch dann zwingt er seine Wesensart mir nicht auf. Ob ich ihm Raum gebe, dass seine Wesensart in meinem Leben sich entfalten kann, das bestimmt nicht er. Da ist meine Antwort gefragt. Und unser Text, ich komme nochmal darauf, sagt, dass die Macht der unsichtbaren Welt an dem, was sie in unserem Leben, in meinem eigenen Leben, in unserem Leben miteinander sehen, die Tiefe und die Weite von Gottes Liebe, von seinem Wesen erkennen. Die sind darauf aus und die schauen. Und eins ist mir im Nachdenken von dem bewusst worden. Diese Macht und Gewalten von der unsichtbaren Welt, denen kann ich nichts vorspielen. Vor denen kann ich keine Maske haben. Die sehen wirklich bis zu tiefst in mein Herz. Warum, dass ich auf diesen Punkt komme, ist ganz einfach. Wo versucht dich der Satan? Der kennt dich doch durch und durch. Und der kennt genau deine Schwachstellen. Und dort grübelt er immer ein bisschen. Oder ist das die Beobachtung nur bei mir? Und wo unterstützt euch Gottes Geist? Der kennt uns doch auch durch und durch. Und ist es nicht so, dass er uns mit ganz leiser Stimme immer wieder ermutigen will, in den Punkten, wo wir als Glaubenswarten einmal bejaht haben, und uns sagen, lebe jetzt auch da drin. Es gilt wirklich dir. Du darfst jetzt ein Kind Gottes sein. Du darfst aus der Vergebung leben. Diesen Mächte und Gewalten von der unsichtbaren Welt kann ich nichts vorspielen. Auch wir als Gemeinde können ihnen nichts vorspielen. Aber trauen wir auch diesen Zusagen und diesen Verheißungen, die in Gottes Wort stehen und die uns sagen, dass er uns will, sogar wenn die Pforte der Hölle, die Gemeinde, wird anfechten, er wird uns davon erretten. Trauen wir dem? Trauen wir diesen Zusagen, die uns sagen, dass Jesus bei uns ist, jeden Tag? Wir müssen nichts vorspielen. Wir dürfen dieser Gnade Raum geben, dass sie in uns wirkt und immer mehr wächst. Amen. Ich will beten. Jesus, ich will dir danken, dass du nicht nur unser Erlöser bist. Ich will dir danken, dass du auch unser Lebenstrainer bist. Und ich will dir danken, dass du durch deinen Geist in uns neues Leben wirkst und dass wir uns dürfen dir öffnen und dass wir da drinnen auch immer mehr verändert werden. Danke vielmals, dass wir ganz und gar dir dürfen vertrauen. Dass alle Fülle in dir lebt und in dir ist. Und du sagst, du wohnst in uns und willst die Fülle zum Tragen bringen in unserem Leben. Danke für das Geschenk. Amen.